Hallo und herzlich willkommen zum PTA Heute Podcast an diesem 20. Oktober 2025. Heute Morgen beim Aufstehen dachte ich mir, Hilfe, ist das kalt mittlerweile. Und mit der Kälte kommt auch interessanterweise immer die Erkältungszeit. Aber auch Covid, Grippe und RSV sind auf dem Vormarsch. Viele Apotheken impfen schon fleißig und viele Menschen nehmen das Angebot gern an. Daher dachte ich mir, wir schauen uns heute mal an, was es Neues zum Thema RSV-Impfstoff gibt. Außerdem klären wir die Frage, ob 600 Milligramm Ibuprofen wirklich besser wirken als 400 Milligramm und wie man mit einem Kaugummi Grippe diagnostizieren kann. Und auch ein Internettrend beschäftigt uns heute. Vielleicht seid ihr damit im Beratungsgespräch schon mal konfrontiert worden. Alle wollen jetzt Cortisol-Detox machen. Was ist das und ist das sinnvoll? Ich hoffe, alle diese Fragen kann ich euch heute mit Unterstützung der großartigen AutorInnen vom PTA heute beantworten. Mein Name ist Benedikt Richter und jetzt geht's los. In unserer Apotheke herrscht gerade so ein Geist des Aufbruchs. Am Freitag haben wir die ersten Grippeimpfungen für dieses Jahr gemacht. Eine Apothekerin hat geimpft und ich habe die Doku mit den PatientInnen ausgefüllt, damit sie im 10-Minuten-Takt impfen konnte. Außerdem habe ich am Freitag meine erste PDL-Inhalativa abgerechnet und am Samstag haben meine Kollegin und ich direkt noch 3 weitere gemacht. Das ganze Team hat sich drüber gefreut, wir haben uns alle dafür gefeiert und jetzt sind wir alle richtig motiviert, so weiterzumachen. Finde ich irgendwie voll schön. In den Apotheken wird gegen Influenza und Covid geimpft, RSV ist bisher noch nicht dabei. Kommt ja vielleicht noch. Die Ständige Impfkommission in Deutschland rät seit 2024 allen Personen ab 75 Jahren sowie Personen ab 60 Jahren mit Risikofaktoren und Bewohnern eines Pflegeheims zur einmaligen standardmäßigen Impfung gegen das respiratorische Syncytialvirus, kurz RSV. Die STIKO empfiehlt neben den proteinbasierten RSV-Impfstoffen Arexvi von GlaxoSmithKline und Abrysvo von Pfizer auch den mRNA-Impfstoff mResvia von Moderna, zusätzlich für Erwachsene im Alter von 18 bis 59 Jahren. mResvia ist diesbezüglich neu, denn der Humanarzneimittelausschuss der Europäischen Arzneimittelagentur hatte im Juli 2025 eine Erweiterung der Zulassung des RSV-Impfstoffs befürwortet, welche die STIKO anschließend umgesetzt hat. Eine Grundlage für diese Entscheidung waren die Ergebnisse einer globalen Phase-3-Studie mit rund 37.000 Teilnehmenden im Alter von 60 Jahren. Hinsichtlich des primären Endpunktes wurde eine Wirksamkeit von 83,7% gegen RSV-bedingte Erkrankungen der unteren Atemwege mit mindestens 2 Symptomen und 82,4% bei 3 oder mehr Symptomen gezeigt. Im Juni 2025 wurden diese Erkenntnisse dann um neue Daten zur Anwendung von mResvia bei jüngeren Menschen zwischen 18 und 59 Jahren erweitert. 999 Menschen mit einem erhöhten Risiko für RSV-bedingte Erkrankungen der unteren Atemwege hatten an der Studie teilgenommen. Die Immunantwort bei Teilnehmenden ab 60 Jahren, gemessen an neutralisierenden Antikörpern gegen RSVA und RSVB-Viren, war in der Phase-3-Studie vergleichbar mit der in der Zulassungsstudie bei älteren Erwachsenen und bestätigt laut Hersteller Moderna das stabile Immunogenitätsprofil des Impfstoffs auch bei jüngeren Risikogruppen. Die am häufigsten gemeldeten Nebenwirkungen waren Schmerzen an der Injektionsstelle, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen und Gelenkschmerzen. Der Name mResvia deutet schon auf die Wirkung des Impfstoffs hin. Es ist ein mRNA-Impfstoff. Der Impfstoff fördert die Bildung von Antikörpern gegen RSVA und RSVB und aktiviert antigenspezifische zelluläre Immunantworten. Zur Stabilisierung verwendet Moderna Lipid-Nanopartikel, die auch in den Covid-19-Impfstoffen zum Einsatz kommen. Da die RSV-Saison in der Regel von Oktober bis März dauert, ist der optimale Zeitpunkt für eine Impfung zwischen September und Oktober. Die STIKO empfiehlt bisher keine Wiederholungsimpfung, aber sie überprüft weiterhin die Datenlage, um ihre Empfehlung bei Bedarf anzupassen. Seit Juli 2025 übernehmen die Krankenkassen die Kosten für die RSV-Schutzimpfung mit mResvia, nachdem die Schutzimpfungsrichtlinie entsprechend angepasst wurde. Auch für private Krankenversicherungen ist der Impfstoff erstattungsfähig und in der kommenden RSV-Saison soll mResvia in einer 10er-Packung erhältlich sein. Neben RSV bereitet natürlich auch Influenza jedes Jahr Sorgen. Vor allem für ältere Menschen und Risikogruppen kann eine Infektion schnell gefährlich werden. Influenza-Viren verursachen akute Atemwegserkrankungen, an denen jährlich rund 500.000 Menschen sterben. Eine Erkrankung äußert sich typischerweise durch einen schlagartigen Beginn. Ohne Vorwarnung können bei gesunden Personen hohes Fieber, starkes Krankheitsgefühl, Kopfschmerzen und Husten auftreten. Die meisten Menschen mit Grippe bleiben hoffentlich zu Hause und hüten das Bett, aber das Gemeine ist, anstecken können sie andere Personen schon vor Symptombeginn. Im Handel erhältliche Antigen-Selbsttests sind in dieser Hinsicht keine Hilfe, weil sie den Erreger erst zu Beginn der Erkrankung nachweisen können. Vor dem Beginn der Symptome ist die Virusmenge im Nasenrachenraum noch zu gering, um ein positives Testergebnis anzeigen zu können. Und hier kommt jetzt der vorhin erwähnte Kaugummi ins Spiel. Pharmazeutische TechnologInnen der Universität Würzburg arbeiten derzeit an einer Früherkennung von Grippeviren, die einen Nachweis schon vor dem Auftreten von Beschwerden möglich machen soll. Influenzaviren besitzen typischerweise ein bestimmtes Enzym, die sogenannte Neuraminidase. Mit deren Hilfe können sie die Zuckerverbindung N-Acetyl-Neuraminsäure von bestimmten Proteinen abspalten. Dieser Schritt ist für die Freisetzung neu gebildeter Influenzaviren aus der befallenen Wirtszelle von entscheidender Bedeutung. Die freigesetzten Viren können dann weitere Zellen im Körper infizieren und die Infektion breitet sich aus. Um die Anwesenheit dieser viralen Neuraminidase nachweisen zu können, entwickelten die Forschenden um Professor Lorenz Meinl eine Verbindung, in der die N-Acetylneuraminsäure an Thymol gebunden ist. Dieses sogenannte Sensormolekül gelangt dann mithilfe eines Kaugummis in den menschlichen Speichel. Wird das Kaugummi jetzt von einer mit Influenzaviren infizierten Person gekaut, kann die Verbindung durch die virale Neuraminidase gespalten werden und es wird Thymol freigesetzt. Thymol, kennt ihr vielleicht, ist eine phenolische Verbindung, die als Pflanzeninhaltsstoff unter anderem in Überraschung Thymian und auch Oregano vorkommt. Die Substanz schmeckt charakteristisch nach Thymian und kann auf der Zunge leicht wahrgenommen werden. Bei Menschen, die jetzt also nicht mit Influenzaviren infiziert sind, befindet sich im Speichel keine virale Neuraminidase und die im Kaugummi enthaltene Verbindung kann nicht gespalten werden. Es wird also kein Geschmacksstoff freigesetzt und das Kaugummi schmeckt nicht nach Thymian. In infizierten Speichelproben wurde das Sensormolekül innerhalb von 30 Minuten gespalten und Thymol freigesetzt. Zukünftige Forschungen zielen darauf ab, diese Zeitspanne weiter zu verkürzen, weil 30 Minuten an Kaugummi kauen ist schon recht lang. Dabei könnte dann Thymol auch durch andere Substanzen ersetzt werden, die eine noch geringere Geschmacksgrenze haben. Auch könnte ein Sensormolekül entwickelt werden, welches beim Spalten farbig wird und damit ein noch schnelleres Erkennen ermöglicht. Die Würzburger WissenschaftlerInnen haben ihre Erfindung bereits zum Patent angemeldet. Wir arbeiten jetzt daran, das Sensormolekül in verschiedene Kaugummis und Lutscher einzuarbeiten und einen solchen Test auf Influenzaviren massentauglich zu machen. Im Gespräch mit der Deutschen Apothekerzeitung gibt Professor Meinl an, dass der gesamte Entwicklungsprozess schätzungsweise noch rund 4 Jahre dauern wird. So, und für die letzten zwei Themen wandern wir ins Internet, auf Social Media. Um genauer zu sein, immer wieder begegnet mir im Internet irgendjemand, der in einer Apotheke war und 600 Milligramm Ibuprofen wollte, was ihm natürlich ohne Rezept verweigert wurde. Und daraufhin entfachen sich die seltsamsten Diskussionen. Menschen, die behaupten, 400 Milligramm wirken überhaupt nicht bei erwachsenen Personen, ist zu wenig. Menschen, die sagen, man könne einfach 1,5 Tabletten nehmen und wiederum Menschen, die darauf sagen, dass das nicht funktioniert oder dass 600 Milligramm Ibuprofen grundsätzlich retardiert vorliegen. Ich bin dann doch immer wieder erstaunt, welche komischen Theorien es zu einem der bekanntesten Wirkstoffe der Welt gibt. Also bringen wir jetzt mal Licht ins Dunkel. Was ist der Ceiling-Effekt von Ibuprofen? Das Wichtigste vorneweg. 400 Milligramm Ibuprofen reichen völlig aus, um gegen leichte Schmerzen eingesetzt zu werden. Zur Schmerzstillung sowie bei Fieber liegt die Einzeldosis bei Jugendlichen ab 12 Jahren mit einem Körpergewicht von mehr als 40 Kilogramm und bei Erwachsenen bei 200 bis 400 Milligramm Ibuprofen. Tageshöchstdosis beträgt 1200 Milligramm. Zur Therapie rheumatischer Erkrankungen können vom Arzt auch höhere Dosen verschrieben werden. Die maximale Einzeldosis beträgt dann 800 Milligramm Ibuprofen. Die Tageshöchstdosis von 2400 Milligramm Ibuprofen darf nicht überschritten werden. Durch die Gabe höherer Dosen als 400 Milligramm lässt sich keine stärkere schmerzstillende Wirkung erzielen und das liegt am sogenannten Ceiling-Effekt. Ceiling bedeutet Decke. Also nicht die zum Zudecken, wenn es morgens kalt ist, was mich ja momentan sehr stört, sondern die Decke in einem Raum. Vielleicht hilft das, sich ein Bild zu machen. In der Pharmakologie ist der Ceiling-Effekt auch unter dem Namen Sättigungseffekt bekannt. Das bedeutet, dass es trotz Erhöhung der Dosis zu keiner Wirkungssteigerung kommt. Das ist abzugrenzen von dem Begriff der Toleranzentwicklung. Der Ceiling-Effekt kann bereits bei der ersten Einnahme eines Arzneistoffs auftreten, bei einer Toleranz nimmt die Wirkung erst bei mehrfacher Einnahme ab. In einer Untersuchung aus dem Jahr 2019 konnte gezeigt werden, dass der analgetische Ceiling-Effekt für Ibuprofen bereits bei 400 Milligramm erreicht wird. Dazu wurden Ibuprofen-Dosierungen von 400, 600 und 800 Milligramm hinsichtlich ihres analgetischen Effekts verglichen. Die Teilnehmenden mussten dazu 60 Minuten nach der Einnahme von Ibuprofen ihre Schmerzintensität auf einer Skala von 0 bis 10 einschätzen. Dabei gab es zwischen den einzelnen Dosierungen keine klinischen Unterschiede und die Abnahme der Schmerzintensität war bei allen drei Dosierungen ähnlich. Zur Linderung von Schmerzen bringt demnach die Einnahme von 600 bzw. 800 Milligramm Ibuprofen keinen Vorteil. Was sich steigern lässt, inflammatorische Wirkung und das Risiko für Nebenwirkungen. Im Fall von Ibuprofen wie bei anderen NSAR sind das Übelkeit, Erbrechen und Durchfall, aber auch Erosion im Gastrointestinaltrakt bis hin zu Blutungen und Perforationen. Auch Hautreaktionen, Störung der Nierenfunktion und eine Hemmung der Thrombozytenaggregation können auftreten. Auch beim Arzneistoff Buprenorphin spielt der Ceiling-Effekt eine Rolle. Der Wirkstoff zählt ja zu den stark wirksamen Opioiden und wird zur Behandlung von starken und sehr starken Schmerzen eingesetzt. Buprenorphin wirkt an den Opioidrezeptoren aber als Partialagonist. Das heißt, bei niedrigen Dosen wirkt Buprenorphin agonistisch und löst damit eine analgetische Wirkung aus. Bei einer Erhöhung der Dosis dominiert zunehmend die antagonistische Wirkung und der schmerzstillende Effekt nimmt nicht weiter zu. Dieser Ceiling-Effekt gilt hier übrigens auch für die Nebenwirkung der Atemdepression, also darunter versteht man ja die Verlangsamung bis teilweise vollständige Unterdrückung des physiologischen Atemreflexes. Buprenorphin hat damit den Vorteil, dass auch bei einer Dosiserhöhung keine deutliche Zunahme des Risikos für eine Atemdepression besteht. Daher gilt Buprenorphin auch bei einer versehentlichen Überdosierung im Vergleich zu anderen Substanzen wie Morphin oder Fentanyl als relativ sicher. Also, natürlich könnte man 1,5 Tabletten von 400er Ibuprofen nehmen, um auf 600 zu kommen. Allerdings ist fraglich, ob das wirklich nötig ist. Und man muss unbedingt darauf achten, dass es sich um eine Tablette handelt, die dosisgleich geteilt werden kann. Und damit kommen wir zu einem Thema, das meine Emotionen immer wieder hochkochen lässt. Internettrends mit halbgarem medizinischem Hintergrund. Da könnten wir hier mal langsam eine Rubrik einrichten im Podcast. In dieser Woche geht es um Cortisol-Detox. Also Detox von einem Stoff, den unser Körper jeden Tag produziert. Ihr merkt schon, das wird gut. Auf Social Media gibt es zahlreiche InfluencerInnen, die behaupten, dass ein Überschuss des körpereigenen Hormons Cortisol für zahlreiche Gesundheitsprobleme verantwortlich sein soll. So soll ständige Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Haarausfall, vorzeitige Hautalterung oder ein rundliches Gesicht, ein sogenanntes Cortisol-Face, darauf zurückzuführen sein. Nachzulesen sind dann auch gleich passende Tipps zur Cortisolentgiftung, dem sogenannten Cortisol-Detox. Das Hormon Cortisol ist umgangssprachlich auch unter dem Namen Stresshormon bekannt. Gebildet wird es in der Nebennierenrinde und spielt eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung von Stress. Das Hormon erhöht den Blutzuckerspiegel und regt den Abbau von Eiweiß an, sorgt in Belastungssituationen also dafür, dass dem Körper genügend Energie zur Verfügung steht. Außerdem unterstützt Cortisol den Blutdruck und trägt zu einer Stabilisierung des Kreislaufs bei. Auch unser Schlaf-Wach-Rhythmus wird durch Cortisol beeinflusst. Morgens sorgt die Substanz für Wachheit und am Abend für Entspannung. In Belastungssituationen blockiert Cortisol auch entzündliche sowie immunologische Prozesse im Körper und hemmt die Schmerzreaktion. Die synthetische Form des Hormons Cortisol wird als Hydrocortison bezeichnet. Diese Substanz wird bei verschiedenen Anwendungsgebieten als Arzneistoff eingesetzt. Hydrocortison besitzt antiallergische, entzündungshemmende und immunsuppressive Eigenschaften und kommt meist lokal zur Anwendung. Die meisten von uns kennen Hydrocortison in Form von Cremes wie Phenihydrocort oder Somentol beispielsweise. So, jetzt schauen wir uns mal die Theorien zum Cortisol-Detox an. Das runde Gesicht, das sogenannte Cortisol-Face, soll laut TikTok-CreatorInnen auf einen erhöhten Cortisolspiegel zurückzuführen sein. Das kann man recht leicht widerlegen. Durch eine verstärkte Bildung von körpereigenem Cortisol entsteht keine rundliche Gesichtsform. Nur bei einer systemischen Glukokortikoidtherapie, also wenn Cortisol zu arzneilichen Zwecken aufgrund einer entzündlichen Erkrankung eingenommen werden muss, dann kann es dagegen tatsächlich zu einer Einlagerung von Fett kommen. In seltenen Fällen können auch Tumoren der Hirnanhangsdrüse oder der Nebenniere zu einer verstärkten Bildung von Cortisol führen. Dadurch kann dann ein sogenanntes Cushing-Syndrom ausgelöst werden und das ist eine Stoffwechselerkrankung, bei der es zu einer Gewichtszunahme am Körperstamm kommt. Arme und Beine bleiben typischerweise schlank. Ebenso kann es zu Fetteinlagerungen im Gesicht kommen und es bildet sich ein sogenanntes Vollmondgesicht aus. Eine normale Gewichtszunahme hat aber nichts mit einem Cushing-Syndrom zu tun und wird keinesfalls durch eine verstärkte Bildung von Cortisol unter Stressbelastung ausgelöst. Auch die von CreatorInnen genannten Symptome wie Schlafstörungen, Müdigkeit, Stimmungsschwankungen und ein geschwächtes Immunsystem deuten nicht unbedingt auf einen erhöhten Cortisolspiegel hin. Wer solche Symptome bemerkt, sollte zunächst mit einem Arzt drüber sprechen. Dieser kann dann gegebenenfalls an einen Endokrinologen überweisen. Ein solcher Facharzt für die Funktion und Regulation der Hormone kann entsprechende Tests durchführen. Ohne eine genaue medizinische Diagnose ist es nicht empfehlenswert, den Cortisolspiegel künstlich senken zu wollen. Ich hatte letztens in der Apotheke auch die Anfrage nach einem Cortisol-Selbsttest. Auch da muss man sagen, es ergibt wenig Sinn, weil der Cortisolspiegel im Laufe des Tages schwankt. Wie bereits erwähnt, ist er morgens zum Beispiel erhöht, damit wir in die Gänge kommen. Eine einmalige Messung sagt also nichts über den Cortisolspiegel aus. Das sollte man immer von Fachleuten durchführen lassen und auch von ihnen bewerten lassen. In der ärztlichen Praxis werden zur Bestimmung des Cortisolspiegels spezielle Testverfahren durchgeführt. Liegt ein Verdacht auf eine erhöhte Ausschüttung von Cortisol vor, wird als Laboruntersuchung meist ein Dexamethason-Kurztest durchgeführt. Dieser Test beruht darauf, dass die körpereigene Ausschüttung von Cortisol durch von außen zugeführte Glukokortikoide wie Dexamethason unterdrückt wird. Und da bleibt diese Hemmung, ist das unter anderem ein Hinweis darauf, dass die Cortisol-Ausschüttung nicht regelrecht abläuft. Woraus besteht jetzt der Cortisol-Detox, den InfluencerInnen empfehlen, und ist er gefährlich? Auf den ersten Blick ungefährlich. Es wird eine Morgenroutine mit Yoga oder Spazierengehen empfohlen. Total gesund kann man machen. Andere Nutzende schwören auf das regelmäßige Trinken von Wasser. Auch das ist keine dumme Idee. Betreutes Wassertrinken erfreut sich ja auch bei PTA auf Instagram großer Beliebtheit, dank Anja Zierath. Aber dann gibt es auch noch die Hardliner, die durch strenges Fasten oder exzessiven Schlafentzug versuchen, ihren Cortisolspiegel zu senken. Manche nehmen sogar hochdosierte Nahrungsergänzungsmittel zu sich. Solche Maßnahmen sind aus medizinischer Sicht deutlich abzulehnen. Halten wir also fest, Stress reduzieren ist total sinnvoll und gesund. Wer den Verdacht auf einen erhöhten Cortisolspiegel hat, sollte einen Arzt aufsuchen und das seriös abklären lassen. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören. Für mich geht's heute wieder in die Apotheke. Und zwar in die Rezeptur diese Woche. Dronabinol-Kapseln 200 Stück warten da schon auf mich. Und am Samstag bin ich in Nürnberg, denn da findet die zweite Runde von PTA Next Generation statt. Gemeinsam mit Wolf-Hendrik Ittner und Cornelia Neth vom PTA Heute und ganz vielen tollen Ausstellern und ReferentInnen darf ich dort vor Ort sein, ein bisschen aus meinem Apothekenalltag erzählen, auch von meinem Berufsstart und frisch gebackenen PTA nützliche Tools und praktische Tipps für den Apothekenalltag geben. Es gibt Vorträge, leckeres Essen, eine Goodie-Bag und Infostände der einzelnen Aussteller wie Eucerin, Helion, Engelhardt, Apoka und viele mehr. Auch PTA des Jahres und Ella One sind dabei. Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr euch kostenlos für Nürnberg anmelden und dann trinken wir da ein Wasser zusammen, um unsere Cortisolspiegel zu senken. Alle, die nicht dabei sein können, wir hören uns nächste Woche wieder hier, wenn ihr mögt. Habt eine schöne Woche und gehabt euch wohl.